Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zu dieser Vorschau auf die neue E-Paper-Ausgabe für Deutschland vom Samstag, dem 1. Juni 2024. Ein etwas ungewohnter Hintergrund heute zur Abwechslung, wobei Sie sind sich es ja gewöhnt, dass man bei Weltwoche Daily immer wieder überrascht wird. Wir befinden uns jetzt nicht auf einem Raumschiff, obwohl das etwas untertassenmäßig daherleuchtet, hinten vielleicht fast schon konzeptionell gewollt in der Ausgewogenheit. Bin auf einem Flughafen ziemlich unterwegs, ein bewegter Lebenslauf gewissermaßen. Aber das ist eben interessant. In unserer sehr intensiven Zeit ist es wichtig, auch etwas die heimischen Gefilde immer wieder zu verlassen, um neue Eindrücke zu sammeln. Jetzt aber zur neuen Ausgabe. Wir widmen sie einem der ganz großen der Filmkunst in Hollywood. Es geht um Clint Eastwood. Er hat am 31. Mai seinen sage und schreibe 94. Geburtstag gefeiert. Und wir nehmen diesen Geburtstag zum Anlass, um generell das Kino abzufeiern mit prominenten Namen, mit prominenten Autoren, darunter Jörg Friedrich, der sehr erfolgreiche Sachbuchschriftsteller mit Standardwerken hervorgetreten, vor allem auch zu kriegerischen Belangen. Aber er ist im Grunde seines Herzens, das sehen Sie auch an seinem Text, ein absoluter Filmliebhaber und als ehemaliger Schauspieler und Regieassistent selbstverständlich ganz tief drin in der Leinwandkunst. Dann Uwe Tellkamp, der Gewinner des Deutschen Buchpreises, ein Mann, der sich zuletzt auch oft in politischen Zusammenhängen geäußert hat. Wir haben eine ganz neue Facette aus ihm herausgekitzelt. Er ist nämlich ein, würde ich sagen, international wettbewerbsfähiger Experte für Filme, vor allem für Western, speziell für Italo-Western. Und er würdigt den Clint Eastwood hier sozusagen mit dem nostalgischen DDR-Blick, aber eben nicht mit dem nostalgisch verklärten, schummrigen DDR-Blick, sondern mit der Hellsichtigkeit, die ihn natürlich auszeichnet, aber eben doch auch in dieser verrückten Wahnsinnswelt der damaligen DDR gewissermaßen die Zaubernischen aufspürt, die ihm eben diese Filmmomente unter anderem mit Clint Eastwood beschert haben, aber auch mit vielen anderen, zum Beispiel mit Franco Nero, Django, auch so eine Figur, die da in seinem Text erwähnt wird. Dann Wolfram Knorr, unsere Filmlegende bei der Weltwoche, der große Kritiker, er würdigt Sam Peckinpah. Sam Peckinpah, wie Eastwood, einer der großen Unangepassten, ein Rebell von Hollywood, längst gestorben natürlich, aber mit einer Reihe von Filmen sozusagen aus dem Herzen der Finsternis der amerikanischen Kultur unnachahmlich hier in Erscheinung getreten und sehr, sehr erfolgreich. Das sind nur ein paar Facetten. Wir beschäftigen uns auch mit dem Schweizer Film. Das ist ebenfalls interessant, wie sich sozusagen der Geist der Eidgenossenschaft, der Mythos der Freiheit sozusagen auf der Leinwand abgebildet hat. Auch wir haben sozusagen unseren John Ford, unseren Western. Bei uns waren es allerdings Verfilmungen von Jeremias Gotthelf, dem berühmten Emmentaler Weltschriftsteller, der im 19. Jahrhundert Akzente gesetzt hat. Aufs Cover haben wir eine absolute Legende gesetzt, die für mich auch alles verkörpert, um was es bei diesem Thema geht. John Wayne hier vor der Monumentalkulisse des Monument Valley. Ich zeige Ihnen hier ganz kurz einen Ausschnitt. Wir sind auch etwas aus der Form gegangen. Bigger than life, larger than life gewissermaßen mit John Wayne. Liebeserklärung ans Kino. Nun, ich widme mich in meinem Leitartikel einer ganz anderen, viel unersprießlicheren und mich ernsthaft natürlich besorgenden, ja geradezu bestürzenden Frage, nämlich beschäftigt mich, ob uns beiden Macron, Zelensky und Co., ob die uns nun tatsächlich in einen dritten Weltkrieg hineinreiten. Diese Sorge, so absurd sie einem vielleicht in der Äußerung erschienen haben mag, vor noch wenigen Jahren, ist heute auf eine gespenstische Art und Weise aktuell geworden. Und ich bin tatsächlich zunehmend fassungslos, wie hier unsere Eliten, unsere moralblinden, gesinnungsblinden Politeliten, die Regierungen, die da durch die Klimawelle gewissermaßen ans Ruder gespült worden sind. Also die Klimaretter und die Corona-Politiker, wie die jetzt sozusagen über Nacht mutiert sind, zu geopolitischen Falken. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das Vertrauen in die in das Beurteilungsvermögen, in die Urteilskraft und in die Entscheidungskompetenz dieser Kreise ist bei mir aufgrund der Erfahrung der letzten paar Jahre nicht besonders ausgeprägt. Die gleiche hysterische, überschießende Überzeugungsenergie, die wir schon beim Klima, bei Corona gesehen haben, wo sie sich ja auch verrannt haben, diese sogenannten Eliten, das gleiche beobachte ich jetzt im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, nämlich die völlige Absenz eines realistischen Denkens, eines realistischen Bewusstseins, das eben nicht immer nur darauf hinausläuft, sich damit zu begnügen, dem anderen den schwarzen Peter zuzuschieben. Das ist ja das Elend der heutigen Debatte, dass man gleichsam sich in der Beschwörung der eigenen Gutheit durch die Beschwörung der Bösartigkeit des anderen, sprich der Russen hier sozusagen in Szene setzt. Und das ist eine Verblendung, das produziert Verkennung, das führt eben dazu, dass man keine vernünftige, keine realistische, keine kompromissfähige Politik macht, sondern eine Alles-oder-nichts-Politik. Und das Grundproblem, dass sozusagen die Wurzel, die allem zugrunde liegt, ist natürlich die Rivalität der Vereinigten Staaten von Amerika mit Russland und China. Und den Amerikanern war das natürlich ein Dorn im Auge, dass da Eurasien zusammengewachsen ist, die deutsch-russische Freundschaft, die deutsch-europäische Freundschaft, dieses Russland, das da aus dem Kalten Krieg herausgekommen ist, am Boden lag, besiegt, quasi als zweite, als regionale Großmacht, da gewissermaßen zur Geringfügigkeit verdammt. Plötzlich hat dieses Russland sich auch in Zusammenarbeit mit Deutschland, mit Europa wieder aufgeschwungen. Und klar, man muss hier auch realistisch bleiben. Das konnte die Amerikaner nicht amüsieren. Und die Vorstellung, dass da ein neuer eurasischer Riese heranwächst, Europa zusammen mit Russland und gar noch mit China, dass da im Rückraum lauert, das muss die Amerikaner in Stress, in Panik versetzt haben, sodass sie es meines Erachtens zunehmend darauf anlegten, die Russen tatsächlich geopolitisch zurückzudrängen. Und ihr Instrument war einerseits die NATO-Osterweiterung, die die Russen geschluckt haben, auch schlucken mussten, die auch gewollt wurde, selbstverständlich, auch eine Realität. Aber sie haben dann eben die entscheidende rote Linie überschritten, die Amerikaner, indem sie sich zu sehr in diese Ukraine hineinbewegt haben. Und wir diskutieren nicht darüber, das ist geradezu verboten, denn es heißt, es sei da eine Zeitenwende. Mit anderen Worten, wer da über die Vorgeschichte nachdenkt, der macht sich gewissermaßen historisch verdächtig. Aber das ist Unfug, das ist natürlich Unsinn, wenn Sie sich nicht Rechenschaft ablegen über eine Entwicklung, über die Gründe eines Krieges. Wenn Sie den Krieg nicht mehr verstehen als Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, dann tappen Sie im Dunkeln. Und genau das ist mein Eindruck, aber es ist eben ein sehr gefährliches im Dunkeln tappen, weil der Westen, aufgepeitscht durch die eigenen Gesinnungen, die Europäer rätselhafterweise komplett im sklavischen sozusagen Unterschlupf da der Amerikaner, ohne Eigeninteressen, ohne eigenspezifisches Eigengewicht, im Schlepptau gewissermaßen, die haben sich dermaßen da in ihre eigenen Narrative, in ihre eigenen Erzählungen, in ihre eigene Propaganda hineingegraben, geradezu berauscht von diesen Erzählungen, dass sie heute nicht mehr davon wegzukommen scheinen. Das ist sehr, sehr gefährlich. Man hat jetzt Putin zum Teufel erklärt, zum neuen Hitler. Man hat das zur großen abendländischen Konfrontation zwischen Gut und Böse hingestellt. Man deklariert das sozusagen als biblischen Endkampf. Und jetzt haben natürlich diese Eliten zusehends Mühe, beziehungsweise absolute Mühe, von diesem Pferd herunterzusteigen, ohne Gesichtsverlust. Und für mich sieht es so aus, als würde man jetzt einfach ein Bricke nach dem anderen drauflegen, einfach um diese Sache voranzutreiben. Und das ist extrem gefährlich. Ich schreibe darüber, dass mich das alles erinnert an das Buch von Christopher Clarke, Die Schlafwandler. Denn indem man einfach schleichend und laufend eskaliert, ich erinnere daran, am Anfang wollte Deutschland Helme liefern, Schutzwesten, vielleicht Gewehre. Jetzt ist man bei Panzern, bei Flugzeugen, Kampfjets, Raketen, Abwehrsystemen, Marschflugkörpern. Man ist bei Militärberatern und auch Söldnertruppen. Also die Vietnamisierung des Ukraine-Kriegs durch den Westen ist im vollen Gange. Aber man hat es hier eben nicht mit Vietnam zu tun, einem Agrarstaat der 60er, der 50er, 60er und 70er Jahre, sondern mit einer industriell hochentwickelten Atommacht. Und je mehr man natürlich diese Atommacht in Schwierigkeiten bringt, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass diese Atommacht dann irgendwann sagt, so, wir müssen jetzt gewissermaßen existenziell bedrängt, und für die Russen geht es, ob uns das passt oder nicht, in der Ukraine um ein Thema der existenziellen Sicherheit des Landes. Es geht um die Sicherheitsdoktrin. Und je mehr da ein Land sich in seiner Sicherheit bedrängt fühlt, ja, desto wahrscheinlicher ist es eben, dass dieses Land zu den stärksten Waffen greift, die es hat. Und dieses Risiko scheinen da die Zauberlehrlinge im Westen in Kauf nehmen zu wollen, auf Kosten der im Grunde Weltbevölkerung, vor allem der europäischen Bevölkerung. Ich will mir nicht ausmalen, was das für Konsequenzen hätte, wenn es tatsächlich zu einem Krieg in Europa käme. Da würde auch die Erinnerung trotz aller Schrecklichkeit an den Zweiten Weltkrieg verblassen. Das würde das in den Schatten stellen, denn heute gehen sie nicht mehr mit konventionellen Waffen aufeinander los, sondern mit Hiroshima-Bomben, allerdings mit Hiroshima-Bomben, die ein Mehrfaches an Sprengkraft zustande bringen als damals diese ersten beiden Nuklearschläge gegen Hiroshima und Nagasaki. Und was dort passiert ist, diese Horrorszenarien, die wollen wir uns nun also wirklich nicht vergegenwärtigen. Aber wir sollten es eben tun, weil diese Perspektive rückt gespenstisch, unheilvoll immer näher. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir da in den Medien auf diese Themen hinweisen, vor allem in Deutschland. Das Land, das wie kein anderes kriegsgeschädigt ist und auch von dieser Kriegstreiberei geheilt sein sollte. Sie kennen die entsprechenden Namen. Da steigen also tatsächlich eben auch Politiker aus dem Mainstream, nicht nur Linke, auch Linke, aber auch bürgerliche FDP, CDUler, die schwingen sich da auf die Schlachtrösser, auf das Allerfürchterlichste. Also dagegen schreibe ich mit den mir zur Verfügung stehenden bescheidenen Mitteln in der Weltwoche an im Leitartikel. Dann habe ich gesehen in den Nachrichten, das möchte ich hier noch nachtragen, haben wir nicht im Blatt drin, aber ist trotzdem erwähnenswert. Es gab eine Messerattacke gestern in Mannheim. Und da ist die Berichterstattung, also ich habe jetzt vor allem NTV mir angeschaut, diese Berichterstattung ist also mehr als grenzwertig. Denn das sieht also so aus, mutmaßlich, dass dieser Angriff gegen eine sogenannte rechtspopulistische, was immer das heißen mag, rechtspopulistische Bewegung geht. Ich habe gelesen, das sei eine Versammlung gewesen, ein Zeltstand von Islamkritikern, die da vor dem politischen Islam warnen. Und da sei ein Mann mit einem Messer auf die losgegangen und habe mehrere von ihnen verletzt, auch einen Polizisten, den habe er sehr schwer verletzt. Ich habe bei Redaktionsschluss noch keine weiteren Angaben. Ich hoffe, dass sich da die Betroffenen erholt haben, dass es nicht noch schlimmer herausgekommen ist. Der eigentliche Skandal aber, oder die offensichtliche Schieflage der ganzen Berichterstattung zeigt sich darin, jetzt am Beispiel von NTV, dass hier also mit einer Zurückhaltung und Verklemmtheit geradezu berichtet wurde. Also es wurde da des Langen und Breiten erwähnt, dass es sich eben bei den Angegriffenen um sogenannte Rechtspopulisten handle. Einer habe auch publiziert auf dem Portal Politically Incorrect, so als ob das ein Verbrechen wäre. Also hier wird sozusagen das Opfer ist da in der fragwürdigsten Lichtspiegelung dargestellt worden, als ob es die Journalisten darauf angelegt hätten, gewissermaßen diese Tat als fast schon selbstverschuldet erscheinen zu lassen. Und ich habe mir dann einfach vorgestellt, was wäre jetzt los gewesen, wenn auf einen Stand von Grünen oder von was auch immer, von anderen politisch korrekten Kreisen, so ein Angriff verübt worden wäre, dann hätte man ja diese Meldung also wirklich zum Sinnbild, zum Inbild auch der Verworfenheit und Verkommenheit entsprechender ja eben Kreise genommen. Mit anderen Worten, Sie sehen einfach, dass in Deutschland mittlerweile so vieles durchdrängt ist, da von dieser offiziellen, wie muss man das nennen, von dieser offiziellen Gut- und Böse-Propaganda, von den politischen Präferenzen dieser Portale, dieser Medien, die halt alle ungefähr in die gleiche Richtung da sich bewegen. Und das ist nicht gut, meine Damen und Herren, das ist nicht gut für eine Demokratie, wenn die Medien sich dermaßen einspannen lassen, da auch in die Regierungsrhetorik gegen die Opposition. Und das ist so offensichtlich jetzt auch bei dieser Tat, zumindest zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Sendung. Vielleicht korrigiert sich das dann noch, wird das noch etwas ausgewogener. Aber so auf den ersten Einblick, das ist eine ganz andere Tonalität, als wie wir sie gesehen haben, als zuletzt beispielsweise. Ebenso verwerflich Leute der Linken, der Sozialdemokratie angegriffen wurden. Da sind dann alle gewissermaßen zur kollektiven Lichterkette aufgestanden, haben gesagt, ja, also gegen rechts, gegen den Rechtspopulismus, als ob die Gewalt da gewissermaßen abonniert sei von den Rechtspopulisten. Nach meiner Wahrnehmung, nach meiner Empfindung, nach dem, was ich alles gelesen habe in den letzten Monaten und Jahren, sind eher die sogenannten Rechtspopulisten, allem voran die AfD-Politiker, darunter bravste Geschäftsleute, Handwerker, Unternehmer, die da aus Sorge um die Entwicklung Deutschlands, was man ja nachvollziehen kann, in die Politik eingestiegen sind, die sind da Opfer von dieser Gewalt geworden. Oder sie werden auch täglich Opfer von verbaler Gewalt in den Medien, von den Gegnern, denen werden ja Dinge unterstellt, die auch wiederum eine entgrenzende, eine enthemmende Wirkung haben können. Also kurzum, man sieht an der Berichterstattung über diesen schrecklichen Vorfall, dass da einfach etwas nicht stimmt und dass da etwas aus den Fugen geraten ist. Dies ist sicherlich ein Thema, das wir intensiv verfolgen, intensiver womöglich als da die deutschen Kollegen, die das eher etwas runterzukochen scheinen, weil eben nicht das gewünschte Narrativ hier erzählt werden kann mit den bösen Rechtspopulisten, denn für einmal sind die sogenannten Rechtspopulisten hier offensichtlich zum Opfer geworden. Das sind die Garstigkeiten der Gegenwart und wir hoffen, dass wir Ihnen eine kleine Freude bereiten können mit dieser Spezial- oder sagen wir mal Schwerpunktausgabe zu Clint Eastwood. Man muss ja auch das Positive, das es auch gibt, immer wieder nach vorne bringen, um den Leuten zu zeigen, dass die Welt nicht verdammt ist und dass wir alle in unserer ganzen Geringfügigkeit da sozusagen Mächten unterworfen sind, die wir ja sowieso nicht beeinflussen können, wie die Calvinisten damals mahnend auch an die Adresse der Katholiken gesagt haben, wir unterstehen einfach Gottes Gnade, was immer wir hier machen und die göttliche Gnade, das ist eine positive Kraft, auf die wir zu vertrauen haben, auch wenn wir alles daran setzen und die Menschen intensivst damit beschäftigt sind, diese göttliche Gnade immer wieder im Alltag zu widerlegen. Trotzdem ist sie uns geschenkt mit der Lebenskraft, mit unserer ganzen Existenz und wenn alles zusammen bricht, wenn man da ganz tief in der Finsternis drinsteckt, ja, dann kann man sich wenigstens an solchen, ja, konfessionellen, biblischen, christlichen Weisheiten vielleicht wieder aufrichten. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen viel Vergnügen mit der neuen Weltwoche, trotz den finsteren Themen, die wir leider auch zu behandeln haben. Ich freue mich, wenn wir uns spätestens am Montag wieder sehen, aber wir haben so viele Angebote, wir werden so viel Stoff auch wieder in der Zwischenzeit hier auf unserem Online-Kanal präsentieren. Also bleiben Sie dabei, bleiben Sie uns gewogen und auch mit Anregungen. Ich bin sehr dankbar, das hilft mir, die Sendungen immer noch besser und interessanter und vor allem auch für Sie näher gewissermaßen an den Themen zu machen, die Sie eben persönlich bewegen, die Sie beschäftigen, die Sie interessieren. Das ist ja das Schlimmste am Journalismus heute, diese Überheblichkeit, diese Hochnäsigkeit, auch diese bereitwillige dieser Schubladisierungsfimmel, der da in unserer Branche vorherrscht, dass man gar nicht mehr herausfinden möchte, was einer denkt, sondern man ist nur dabei, Etiketten zu verteilen. Das sind die Guten, das sind die Bösen, die gehören dazu, die gehören nicht dazu. Das ist Gift für die Demokratie. Das ist auch nicht ersprießlich, so etwas zu lesen. Das gibt schlechte Laune und ja, das ist ja auch eine der wichtigsten Aufgaben des Journalismus, eben die schlechte Laune, wenn schon durch fundierte Kritik zu ersetzen, aber vor allem auch ja, nicht diese negative Emotionen dauernd zu bewirtschaften auf diese Art und Weise. So, jetzt aber möchte ich es bewenden lassen hier. Ganz herzlichen Dank, alles Gute, bis bald, viel Spaß mit der Weltwoche. Würde mich freuen, wenn Sie da ein Abo lösen würden. Haben viele interessante Angebote, www.weltwoche.de oder im App Store Weltwoche Deutschland. Bis bald.